Genau. Also, wenn ihr euch erinnert, Ende Jänner haben wir unseren Visionsgottesdienst gemacht. Wer war dabei? Waren einige dabei? Drei, vier. Na wurscht, ich rekapituliere. Ja. Was war bei diesem Visionsgottesdienst? Wir haben euch erzählt, was wir uns für dieses Jahr vornehmen, was wir uns wünschen. Danke, Michi. Dass wir einerseits diesen Schwerpunkt auf Anbetung legen wollen und andererseits auf die Jüngerschaft, auf die Jesus-Nachfolge. Und dieses Thema Jüngerschaft beschäftigt uns ziemlich genau seit der Corona-Krise. Die Corona-Krise hat uns ein bisschen ausgebremst, insofern, dass wir damals auch festgestellt haben, ja, wir brauchen ein bisschen Herausforderung, was das Thema Jüngerschaft angeht. Herausforderung im guten Sinn, also sprich, ja, Jesus will uns einfach herausfordern, Dinge zu versuchen, uns auf Dinge einzulassen. Und Corona hat uns da ein bisschen ausgebremst, weil wir erstmal mit Videos, mit Input angefangen haben. Aber Jesus hat es mir neu aufs Herz gelegt. Und der Felix hat mich vor dem Gottesdienst gefragt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so erzählen darf, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was du genau gefragt hast, aber ob ich mich zulänglich fühle oder irgendwie so mit meiner Predigt. Ich weiß nicht mehr, was dein Wort war. Ob ich mich sicher fühle, ja. Und nein, ich fühle mich nicht sicher, ganz ehrlich. Weil Gott hat mir Dinge aufs Herz gelegt, da fühle ich mich nicht sicher. Aber ich gehe heute trotzdem das Risiko ein, euch das zu sagen. Weil ich das Gefühl habe, es ist dran. Und ja, ich habe mich gut vorbereitet auf diese Predigt. Habe viele Stunden investiert und genauso hat es der Felix mit seinem Lobpreis gemacht, ja. Aber die letzte Sicherheit haben wir in Jesus, ja, nicht in uns selber und nicht in unserer Vorbereitung. Die Herausforderungen, ja. Jemand, der sich herausfordern hat lassen von Gott, war eindeutig der John Wimber. Ich weiß nicht, wie viel ihr von ihm wisst oder kennt, ja. Der Helmut hat jetzt so USB-Sticks bestellt. Das sind Dutzende Predigten und so vom John Wimber drauf. Das ist jetzt am Postweg stecken geblieben. Wir warten seit 2 Monaten drauf, aber es macht nichts. Es gibt auch John Wimber-Videos auf YouTube und wir schauen uns halt inzwischen das an und lesen Bücher und was weiß ich, ja. Also unter anderem, nicht nur das, aber unter anderem. Und ich habe mir ein Video angeschaut, das mir der Helmut empfohlen hat, weil der schaut noch viel mehr davon momentan. Und eines dieser Videos ist vom John Wimber und das heißt The Cost of Commitment. Auf gut Deutsch könnte man sagen, der Preis der Jesus-Nachfolge. Und er redet da so ganz klar drüber, was es uns kostet und dass es uns tatsächlich was kostet, wenn wir Jesus nachfolgen. Und da ist schon meine erste Sicherheit weg, weil das hören wir oft nicht gern, dass das auch einen Preis hat. Und ich bin schon oft gerügt worden dafür zu sagen, dass es einen Preis hat, aber es stimmt, es hat einen Preis. Es kostet uns was. Die Frage ist, was ist mit Jesus Nachfolge überhaupt gemeint? Was ist das überhaupt? Ich habe mir einfach ein paar Gedanken aufgeschrieben, die sind jetzt völlig unstrukturiert. Ja, das ist nur das, was mir als erstes eingefallen ist zu dem Thema. Jesus Nachfolge ist nicht, dass alles leicht gehen muss oder leicht sein muss. Jesus Nachfolge ist nicht, dass mir alles in den Schoß fallen muss, weil ich ja Jesus habe. Ich habe ein schönes Bild gefunden, ein Graffiti. Wenn das jetzt geht, muss ich einschalten? Ja, ich muss einschalten. Dann geht's. Es gibt da diese Unterführung durch die Bahn da drüben, gleich zum Arsenal rüber. Und da hat irgendwer geschrieben, niemand hat gesagt, dass es bequem wird. Wahrscheinlich bezieht er sich auf Corona, ja? Was weiß ich, ja? Keine Ahnung. Irgendwer hat das geschrieben. Aber es stimmt irgendwie. Zumindest stimmt's, wenn man sagt, niemand hat gesagt, dass es immer bequem wird. Oder? Ich meine, so ist das Leben, oder? Das Leben ist einfach nicht immer bequem. Auch Jesus hat uns das nicht versprochen, oder? Dass es immer bequem sein wird. Jüngerschaft ist für mich auch nicht, dass alles nach meinem Kopf gehen muss, weil wenn nicht, hat Jesus mich im Stich gelassen. Und somit heißt es auch nicht, dass Jesus meinen Vorstellungen folgen muss. Die Frage ist, was ist Jesus Nachfolge dann schon? Für mich ist es, wenn ich trotz schwieriger Umstände Schwierigkeiten überwinden kann. Wie auch immer, mit Gottes Hilfe. Wenn ich Herausforderungen annehmen kann. Wenn ich andere Prioritäten setzen kann und nicht Knecht irgendwelcher Gewohnheiten oder gesellschaftlichen Zwänge mehr bin. Wenn ich immer mehr nach Gottes Vorstellungen leben kann, Menschen beschenken kann, gegen den Geist der Welt stehen kann, als Sieger und Beschenkter hervorgehen kann. Und letztlich, und das ist, glaube ich, das eigentliche Ziel, dass wir Reich Gottes bauen können. Und zwar nicht erst, wenn mein Leben perfekt ist oder ich meine Kämpfe ausgefochten habe, sondern so, wie ich mitten im Leben stehe. Die Frage ist, wie ist das mit dem Reich Gottes überhaupt? Und Matthäus 13 gibt uns da eine Antwort dazu. Irgendwie will es nicht. Vielleicht, Ruth, kannst du mir weiterschalten eine Folie? Ah, jetzt geht's. Sehr gut. Matthäus 13 lese ich euch vor, ihr könnt es mitlesen. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er den Schatz, nachdem er den Schatz wieder begraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Und mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle. Jetzt meine Frage an euch, und ich höre da gern wirklich aktiv antworten, ist keine rhetorische Frage. Wer oder was ist der Schatz oder wer oder was ist die Perle? Jesus, ja, genau. Jesus, genau. Jesus. Also es ist eindeutig, Jesus ist dieser Schatz, Jesus ist diese Perle, ja. Aber auch ein John Wimber kann meine Perspektive nochmal verändern, und er hat meine Perspektive verändert, weil er gesagt hat, ja, natürlich ist Jesus dieser Schatz und diese Perle. Ja? Aber zuerst warst du, Babsi, dieser Schatz und du, Froni, dieser Schatz und diese Perle. Weil wer hat zuerst alles gegeben? Nicht wir. Jesus hat zuerst alles gegeben. Der hat sein Leben gegeben, weil er in uns diesen Schatz und diese Perle gesehen und gefunden hat. Der ist gegangen und hat alles gegeben, was er hatte. Für mich hat das die Perspektive auf diese Bibelstelle völlig verändert, oder? Für mich war immer klar, es ist, und natürlich ist Jesus gemeint als Oberstes, ja, aber zuerst hat Jesus uns entdeckt als Perle und als Schatz. Noch bevor wir über ihn nachgedacht hätten, auf die Idee gekommen wären, hat er das für uns gemacht. Und dann frage ich mich, was ist mein Schatz und meine Perle? Wenn ich ganz ehrlich bin, ist Jesus der Schatz und die Perle, für die ich alles gebe oder geben würde? Ist das Reich Gottes der Schatz und die Perle, die mir wichtiger ist als alles andere? Oder reicht mir meine Errettung? Hauptsache, ich verbringe die Ewigkeit mit Gott. Also für mich sind das schmerzliche Fragen. Ich sage es euch ehrlich. Ja? Für mich ist das schmerzlich, weil ganz oft reicht mir meine eigene Errettung. Es reicht mir. Und dann drehe ich mich um, weiß nicht was, meinen Beruf, meine kaputte Hand, was weiß ich was, ja. Meine Familie ganz oft natürlich. Ich habe ein schönes Beispiel gefunden, wie es praktisch ausschaut, wenn es Menschen in erster Linie ums Reich Gottes geht. Das ist wirklich eine fantastische Zusammenfassung eigentlich. Steht im 1. Korinther 3. Und ich mag euch auch das gern vorlesen. Da schreibt der Paulus an die Korinther. Und ab Vers 5 schreibt er dann: Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Also, wer bin ich? Ja, er spricht ja als Paulus. Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und diesen Vers habe ich nochmal aufgeschrieben. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Das ist, glaube ich, oder für meine Predigt heute ist das die Essenz. Ja? Wie funktioniert es, Reich Gottes zu bauen? Miteinander. Funktioniert es, glaube ich. Und da bin ich gleich auch wieder bei unserer Vision. Da gehen wir nämlich von dem Komm, wie du bist, in das Bring, was du hast, hinein. Und dann können wir es miteinander machen. Es geht nie allein. Es geht immer mit Gottes Hilfe und er schenkt das Gedeihen. Das sehen wir im Vers 7 hier in dieser Bibelstelle. Es kommt auf den an, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und für mich nimmt das den Druck raus, ganz ehrlich. Es geht nicht um meine Perfektion, es geht nicht um mein Können, es geht um meine Bereitschaft, die es braucht und dann kommt seine Gnade dazu und es gelingt. Was gehört dazu zur Bereitschaft? Einerseits diesen Auftrag anzunehmen, das Gießen, das Pflanzen zuerst, das Gießen, vielleicht das Unkraut jäten, was weiß ich, ja, was so dazugehört. Das sind ja alles nur Bilder jetzt für unsere Aufgaben. Und dass wir unseren Platz einnehmen. Der Paulus war zur rechten Zeit am rechten Ort in Korinth. Ja? Vielleicht hat er sich auch nicht so ausgesucht, aber Gott hat ihm gezeigt, dass er da sein soll zu dieser Zeit. Und dann kommen auch unsere Gaben, unsere Begabungen ins Spiel, die wir mitbringen können. Und dann entsteht die Frucht, weil wir die Bereitschaft haben, es zu geben und Gott das Gelingen schenkt. Und dieses Wachstum schenkt, damit die Pflanze wachsen kann. Und dann kommt auch der Lohn. Gott redet da von Lohn. Aber was ist denn der Lohn? Der Helmut hat es heute wirklich schön formuliert. Er hat gesagt, mein Lohn ist, dass Gott mich verwendet, um Menschen für Jesus zu erreichen. Dass Gott mich verwendet, eine Veränderung im Leben von Menschen zu bewirken. Das ist der Lohn am Ende, glaube ich. Also, es ist ja Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Das heißt ein Stück weit, es braucht uns alle dazu. Wir sind alle Gottes Mitarbeiter. Wir können uns alle nützlich machen und sollen uns nützlich machen. Es gibt so eine Kinderserie, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Eltern so von kleineren Kindern kennen die normalerweise, mit diesen Zügen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt. Der Thomas. Die Dampflok Thomas oder so, ja. Und wir haben das auch angeschaut, ja. Und dieser Thomas ist so oft der kleine Nützliche, ja. Ja. Der einfach da ist und bereit ist, das zu tun, was keinen anderen freut, ja, irgendwie. Und das ist nett und das ist irgendwie ein dienendes Herz, ja. Also uns nützlich machen. Und es ist unsere Verantwortung und auch unsere Entscheidung, ob wir es tun und wie wir es tun, dieses nützlich machen. Und meine Entscheidung für Jesus macht mich natürlich zum Christen, das wissen wir alle, ja. Aber es macht mich nicht automatisch zum Jünger, zum Jesus-Nachfolger. Dafür braucht es immer wieder neue Entscheidungen, neue Lebenssituationen, wo Gott uns auch herausfordert und wir Entscheidungen treffen. Und wo wir es bereit sind und Gott dann das Gelingen schenkt. Die Frage ist jetzt, wie kann das gelingen? Ja, wie geht man so, das überhaupt an, ein Jesus-Nachfolger zu sein? Und ich meine, ich rede ja jetzt nicht zu Neulingen. Ja? Also ganz, ganz viele von euch, die da sitzen, sind ja jetzt sozusagen alte Hasen, ja? Oder? Ihr seid schon lang dabei, ich bin lang dabei. Aber wie kann das gelingen? Ja? So ein Training, wie ist man überhaupt Jesus-Nachfolger? Was heißt denn das überhaupt? Ja? Und ich glaube, es ist eigentlich so ein bisschen ähnlich wie eine Ausbildung für einen Beruf. Ja? Wir haben ja da ganz viele verschiedene Berufe sitzen. Ja? Also von der Architektin über den IT-Profi, über die Sozialarbeiterin und was weiß ich für eine Palette. Ja? Wir sind ganz viele verschiedene Berufe hier. Und am Anfang steht da auch eine Entscheidung, oder? Die Stefanie hat irgendwann entschieden, ich werde Architektin, oder? Wahrscheinlich. Sonst wäre es das nicht geworden, wahrscheinlich. Ja? Oder, ich weiß nicht, manchmal entscheiden auch Eltern oder so. Ja? Aber in der Regel entscheidet man selber, was man werden will. Und der Felix hat entschieden, ich will mit IT arbeiten. Ja? Aber das Problem ist, die Entscheidung allein nutzt nichts, oder? Du konntest nichts anderes. Das ist ein guter Anfang, wenn man schon viel kann. Ja? Genau. Aber diese Entscheidung allein ist in der Regel nicht ausreichend. Ja? Das ist so das, was ich sagen will. Ja? Am Anfang steht die Entscheidung. Ja? Und natürlich, ganz am Anfang steht die Entscheidung für Gott, ja? Dass wir unser Leben Jesus geben und Christ werden. Ja? Das ist die Entscheidung überhaupt, sowieso. Ja? Und das ist aber so meine persönliche Entscheidung eigentlich, ja? Wo es um mich geht, um meine Errettung, um mein Leben mit Jesus. Ja? Und diese Entscheidung für Jesus Nachfolge, für Jüngerschaft, ist wie eine Berufsentscheidung. Ja? Da muss ich mich zurüsten, mich trainieren vielleicht, ja, und Schritte gehen, damit das in die Gänge kommt, was wird. Damit ich tue, was Jesus getan hat. Und das tue, wozu er uns ja auch berufen hat. Ja. Und da geht es dann um die anderen, da geht es um Reich Gottes. Wo ist mein Platz im Reich Gottes bauen? Wie gehe ich das an? Was mache ich da eigentlich? Ich glaube, der Auftrag ist klar, den kennen wir alle, oder? Matthäus 28, 19, Vers 19. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dann steht noch, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich glaube, ein bisschen oder ein Stück weit dieser Ehrgeiz, die Ausdauer, die Energie, die Investitionen, die wir in einen Beruf stecken und auch in andere Dinge wie Hobbys zum Beispiel, ja, wenn man so leidenschaftlich ein Hobby betreibt, macht man das ja auch. Diese Energie wird es vor allem und auch im Reich Gottes brauchen. Die Frage ist, wie kann das praktisch gehen? Wir sind alle ziemlich beschäftigt, oder? Also ich bin sehr beschäftigt. Ich habe mir jetzt gedacht, jetzt habe ich diese Hand mit meinem Schnitt, bin 2 Wochen im Krankenstand, ich habe so viel Zeit. Ich war trotzdem so beschäftigt. Das hat mich geärgert. Ich war viel zu beschäftigt. Aber in Wirklichkeit wünschen wir uns doch alle, dass wir Teil dieses Plans, großen Plans Gottes für die Menschen sind, oder? Also ich wünsche mir das irgendwie, dass Gott mich verwendet. Die Carina hat mir vorhin erzählt, wie Gott sie verwendet hat heute. Und das ist jetzt nichts, was in der Zeitung stehen wird, ja, aber das ist was, was im Leben eines Menschen was macht, wenn wir uns verwenden lassen. Und wir wollen das doch. Wir wünschen uns, dass Menschen sich zu Jesus bekehren. Vielleicht wünschen wir uns sogar, dass unsere Gemeinde wächst. Also ich höre das öfter von euch. Ich hätte so gern, dass mehr Leute kommen. Ja, ich auch. Ich hätte es auch gern. Aber auf der anderen Seite ist es oft zu anstrengend. Es ist zu viel, wir haben Angst. Es überfordert uns. Und ich möchte euch gerne ein paar Punkte mitgeben, wie wir das angehen können. Wie werden wir so fähig, in diese Jüngerschaft reinzuwachsen überhaupt? Und ich erzähle euch, glaube ich, nichts Neues. Ich fasse nur Dinge zusammen, die eh schon oft gesagt wurden. Aber der Helmut hat mich ermutigt, die Dinge wieder zu sagen, weil wir Menschen sind so. Wir müssen Dinge auch immer wieder hören. Der Helmut hat vor 2 Wochen war das, glaube ich, hat er gesprochen über dieses Prinzip von Saat und Ernte. Ich glaube, mein Ding geht nicht, mein Weiterschalten. Aber vielleicht kann die Ruth das einfach machen. Ich glaube, es ist selbsterklärend. Schauen wir mal. Ah, jetzt ist zu viel. Ja, genau, da wollte ich hin. Das Prinzip von Saat und Ernte. Und der Helmut hat da gesprochen, über das Training. Er hat das Bild gebracht vom Großglockner, wer sich erinnern kann und wer da war. Ja, er wollte auf den Großglockner fahren und das funktioniert halt nicht, indem er sich eines Morgens aufs Rad setzt und auf den Großglockner fährt. Da braucht es Training und Vorbereitung, Ausdauer, Kraft und so weiter. Und dann irgendwann nach einiger Zeit schafft man das wahrscheinlich ganz gut. Und mit der Jüngerschaft ist dasselbe. Der Helmut hat genau diese Folie hergezeigt vor 2 Wochen, dass es halt Training braucht, ja. Und auch Ausdauer in dem, wie wir uns zurüsten, indem wir zu Gott gehen und die Bibel lesen. Ja. Und ich persönlich, ich kämpfe oft, ich sage es euch ganz ehrlich, ja, mein Alltag ist oft so, dass ich mich erst um 10 Uhr auf dem Abend vielleicht 5 Minuten hinsetze und meine Bibel lese. Es ist einfach so, es ist wirklich schwierig. Ja. Und ja, das Optimum wäre, dass wir vor Sehnsucht nicht erwarten können, die Bibel zu lesen. Aber ist es so? Für manche ist es vielleicht so, für mich ist es oft nicht so, weil mich so viele Dinge ablenken. Aber es ist wichtig, dass wir es tun. Ja. Und all diese Dinge, die da stehen, Austausch mit Gott, wie immer das für dich ausschaut, Stille, vielleicht Tagebuch schreiben, vielleicht mal fasten, Opferbereitschaft, das klingt halt sehr dramatisch, ist aber einfach der Fokus weg von mir. Dienen und Gemeinschaft. Und es ist einfach so wichtig, dass ich Gottes Liebe, Gottes Ziele und Gottes Richtung für mein Leben aus erster Hand kenne und höre. Und ich merke, ich bringe mich da oft drum, weil ich es halt nicht mache. Oder ja, andere Dinge wichtiger nehmen. Es ist so. Das Zweite, was mir wichtig ist, ist unser Charakter. Der Charakter. Also, was ist das eigentlich? Es gibt, glaube ich, 1000 Definitionen von Charakter. Ich habe mir aufgeschrieben, es sind unsere Eigenarten einerseits und unsere Kompetenzen andererseits. Das, was in uns angelegt ist, das aber nicht automatisch zur perfekten Entfaltung kommt. Wo man ein bisschen was tun dafür muss, wo man übt, sich Dinge angewöhnt und so weiter. Ja. Also Musiker sind das beste Beispiel. Ja. Ein klassischer Musiker, der muss einfach viel üben. Weil sonst wird er kein Musiker werden wahrscheinlich. Ja, dann ist es halt ein Hobby oder so, ja. Und der John Wimber erzählt in diesem einen Video auch, ja, und ich meine, ich kann mit solchen Geschichten nicht aufwarten, aber er hat sowas erlebt, ja. Der war Musiker, war in einer Band, sehr aufstrebend in den USA, die hatten sogar Top-10-Hits in der Zeit, ja. Und was passiert? Ein John Wimber bekehrt sich, ja. Und ein Gott sagt dem John Wimber, steig aus. Der hat $100.000 im Jahr verdient. Ich meine, das war damals wie heute ein Batzen Geld, ja. Das, ja. Und wo ist er gelandet? In der Fabrik und hat dreckige Container geputzt, ja, für unter $10.000 im Jahr. Ich meine, das muss man mal sich anhören, ja. Ich meine, und ich meine, John Wimber kann erzählen, was es heißt, gehorsam zu lernen, wenn er so einen Schritt macht, ja. Aber ja, da wurde auch sein Charakter geformt in der Zeit, ja. Gott hat ihn da irgendwie raus und runter geholt, ein Stück weit. Also Charakter bilden, Charakter formen. Wie kann es noch gehen mit der Jüngerschaft? Die Herausforderungen. Und das ist der Punkt, mit dem ich am meisten gekämpft habe heute bei dieser Predigt. Ich sage es euch ganz ehrlich, das ist der Punkt, wo ich am meisten gekämpft habe, wo ich zurückgezuckt habe und mir gedacht habe, ich sag's nicht, aber ich sag's trotzdem. Ich sag's trotzdem und es ist mir wurscht. Ja, es ist mir nicht wurscht, aber ich sag's euch trotzdem. Ja, und ihr müsst schauen, was ihr damit macht, ja, weil es mir Gott einfach aufs Herz gelegt hat und ihr könnt es wieder verwerfen oder was weiß ich damit tun. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass ich sage. Der Gottesdienst. Die Herausforderung annehmen, regelmäßig in den Gottesdienst zu kommen. Nicht, weil wir beim Militär sind und die Margit die Liste hat und abhackt, wer war heute da und wer war nicht da. Oder weil ich das verlange oder brauche. Ja, und wenn ich es brauchen würde, dann wäre es für mein Ego und super schlecht. Ja. Im Internet habe ich eine schöne Überschrift zu diesem Thema gelesen. Die hat gelautet, da sein, damit unsere Gemeinde lebt. Wir brauchen einander und nicht unser Leitungsteam gestaltet und macht Gemeinde. Wir tun es gemeinsam. Und wir können uns viel überlegen, die Babsi, die Estera, der Helmut und ich, aber wir müssen es gemeinsam machen, damit unsere Gemeinde lebt. Und ich bin überzeugt, dass wir einer Lüge vom Feind glauben, wenn wir glauben, dass wir ohne Gemeinde gut auskommen als Christen. Ich glaube, es ist eine Mega-Lüge. Ist Gemeinde immer bequem? Na, sicher nicht. Erfüllt die Gemeinde alle meine Bedürfnisse? Auch nicht. Sicher nicht. Tut uns Gemeinde trotzdem gut? Ja, ich glaube schon. Trotz dieser Herausforderungen, obwohl es nicht perfekt ist, obwohl es nicht alle meine Bedürfnisse erfüllt. Oder vielleicht gerade wegen dieser Herausforderungen. Aber was bringt mir die Gemeinde? Sie bringt mir Ermutigung. Sie bringt mir Korrektur. Sie bringt mir Rechenschaft. Und am Ende bringt sie mir Wachstum. Das ist das, was sie mir bringt. Und ihr könnt das nachlesen im Hebräer 10, da steht es klar und deutlich drinnen, im Vers 24. Lasst uns aufeinander achten. Ja, das ist unser Auftrag als Gemeinde, dass wir aufeinander achten. Wir wollen uns zur gegenseitigen Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Das ist nicht meine Aufgabe allein und allmächtig. Ihr dürft das auch. Ihr dürft euch anspornen zu kommen, weil es uns gut tut. Und weil es einfach feiner ist, wenn wir da sind miteinander. Ja, es ist so. Es ist einfach so. Die zweite Herausforderung, zu der ich euch, die ich euch mitbringe, ist der Hauskreis. Auch das ist heikel. Aber geht bitte in die Hauskreise, die wir haben. Ja? Wir haben nicht so viele, aber wir sind auch keine Mega-Gemeinde. Wir brauchen auch nicht so viele. Es gibt Hauskreise und wenn die aus allen Nähten platzen, wisst ihr, was wir dann machen? Wir teilen sie. Autsch, dann ist es ungemütlich, dann treffen wir uns nicht mehr. Mann, ah. Oder? Und ich freue mich heute schon auf den Tag, wo wir unseren Hauskreis teilen. Wir werden genauso jammern. Ah, so schön war es. Und ah. Ja? Aber ich freue mich auch darauf, dass wir ihn teilen. Ja? Weil dann wird einer da sein, der diesen Hauskreis leitet. Und dann haben wir einen neuen Hauskreisleiter. Hurra! Endlich kommt da jemand in seine Aufgabe hinein und muss es nicht nur ich machen. Ja? Hurra! Also, viele gehen ja schon, ja, ich übertreibe jetzt natürlich maßlos. Aber wenn du noch nicht gehst, dann geh in einen Hauskreis. Und auch da wird es Reibereien gehen und da werden Leute sein, die dich auf die Palme bringen und wahnsinnig machen. Ich verspreche es euch. Es wird so sein. Es ist so. Und man kann auch Hauskreis wechseln, wenn es nicht mehr anders geht. So viele haben wir, dass man auch wechseln kann, wenn es wirklich nötig ist. Aber sucht euch einen Hauskreis. Weil noch mehr als die Gemeinde ist das der Ort, wo es Möglichkeit für Austausch gibt, wo es intim wird, wo du ans Eingemachte gehen kannst, wo du auch mal heulen kannst, wenn dir danach ist. Ja? Wo du ein SMS hinschicken kannst, wenn es eng wird. Ja? Ja? Und ich will jetzt nicht meinen Hauskreis in die Höhe heben, aber es ist so, wir haben eine simple WhatsApp-Gruppe und jeder schreibt rein, was gerade sein Schaß und sein Kampf ist. Ja? Und die anderen beten halt. Und es hilft, wenn du nicht allein dastehst. Und das Dritte, zu dem ich euch herausfordere, und ich weiß, da sind auch schon einige dran, von einigen weiß ich zumindest, ja, sind die Zweierschaften. Und da reden wir, glaube ich, jetzt schon 2 Jahre drüber oder so. Ich weiß nicht genau. Und die Zweierschaft hilft ja einfach auch, vor allem mit dem Thema Rechenschaft. Da gibt's jemanden, der weiß viel über dich. Der weiß Dinge, die sonst vielleicht keiner weiß. Und das ist gut so. Zumindest einer weiß es, zumindest einer kann dich da herausfordern, begleiten, ermutigen, was immer es braucht. Ja. Und da gibt's viele Themen, ja, die will man kann erzählen, aber dem erzählt man es dann doch. Ja. Und auch da, das ist keine Ehe für immer und ewig, aber lasst euch mal drauf ein und wenn es passt, ist gut, wenn es nicht passt, sucht euch wen anderen. Ja. Das ist ja jetzt nicht, dass man ewig das machen muss mit der Person, aber es ist gut, wenn man es macht und sich auch dem stellt. So, das waren meine 3 Herausforderungen. Jetzt ist es heraus, nehmt das bitte mit, ja? Nehmt das mit, denkt drüber nach. Was ich dazu noch sagen will, zu diesen Herausforderungen, ist das Thema Risiko eingehen und Komfortzone verlassen. Ja? Und das kennen wir auch alle aus vielen Predigten und aus dem Alltag schon. Ja? Ich erzähle euch nochmal meine Geschichte aus Bolivien. Ich habe sie sicher schon mal erzählt und vielleicht hängt es euch eh schon beim Hals raus, aber ich erzähle es jetzt trotzdem nochmal. Ich war in der Jüngerschaftsschule in Bolivien, ja. Und in einer Jüngerschaftsschule hast du diese ganzen Herausforderungen jeden Tag, ja. Sogar am Wochenende. Weil am Wochenende machst du dann die praktische Arbeit, die dir aufgebrummt wurde, weil du in der Woche deine Arbeit nicht gescheit gemacht hast, ja. So weit geht das, ja. Also da putzt du dann am Samstag, wenn alle Hurra frei haben, putzt du dann halt, weil du halt am Dienstag vielleicht nicht gescheit geputzt hast, ja. Genau, also so funktioniert das dort oder zumindest da, wo ich war und es hat mir gut getan. Die Putzgeschichte kennt ihr eh auch alle. Aber das ist eine andere Geschichte. Diese Geschichte, da geht es ums Predigen. Ja. Also dort war es so, wir sind jede Woche immer wieder rausgegangen auf die Straße, haben den Menschen von Jesus erzählt, haben evangelisiert. Und am Anfang war es so, dass die Lehrer die Inputs gemacht haben, also so kurz predigten. 15 Minuten erzählst du den Leuten auf der Straße was über Jesus, ja, wie immer das ausschaut. Und dann kam der erfreuliche Tag, wo es dann geheißen hat, so, und jetzt macht ihr das, also die Schüler. Und ich kann mich live erinnern, das war einer der schlimmsten Tage dort überhaupt, ja, also alle groß versammelt beim Mittagessen, so, jetzt macht ihr das, heute am Abend gehen wir raus. Und der glückliche Gewinner für heute Abend ist die Margit. Juhu! Ich habe noch nie gepredigt, ich hatte keine Ahnung, was ich sagen soll, ich war super unvorbereitet, ich habe Spanisch nicht als Muttersprache und soll zu Spanien-Muttersprachlern predigen. Also könnt ihr euch vorstellen, wie es mit mir abgegangen ist. Ja? Erstens, das ist super unfair, oder? Gerade ich muss den Anfang machen. Rückblickend denke ich, es war gut, weil sonst hätte ich mich nie drüber traut. Ja? Sonst hätte ich die volle Krise gekriegt, wenn die anderen das vorher gemacht hätten. Und natürlich mit perfektem Spanisch und sonst was, ja. Gut, aber damals war es super unfair natürlich, ja. Ich als Nicht-Muttersprachlerin muss den Anfang machen. Außerdem muss ich jetzt noch meine praktische Arbeit machen und habe keine Zeit, gescheit mich vorzubereiten. Das ist super unfair, oder? Total doof, ja. Und überhaupt, ja. Ich habe mich so aufgeregt, ja. Es war furchtbar, ja. Und natürlich habe ich mich nicht gescheit konzentrieren können auf das, was ich da sagen will. Ja, ist eh klar. Ja. Und ich sage euch ganz ehrlich, das Ergebnis war bescheiden. Ich habe das Gefühl gehabt, die hören mir eh alle nicht zu. Ja, und was ich da sage, ist sowieso, keine Ahnung, Wischiwaschi und was weiß ich alles. Ja. Also kein Erfolgserlebnis. Aber ich habe es gemacht. Ich habe mir in die Hose gemacht und ich habe es trotzdem gemacht. Die haben mich das so herausgefordert, das zu machen. Ja. Ja. Der John Wimmer hat das auch gemacht. Er ist zu Konferenzen eingeladen worden und hat seine Helfer predigen lassen. Und dann sind die Organisatoren gekommen und haben sich beschwert, wir wollen dich hören. Und er hat gesagt, wenn ihr nicht hören wollt, dann müsst ihr auch die Helfer nehmen. Weil die müssen das lernen. Risk und Challenge. Puh. Heftig, oder? Noch ein Beispiel. Ein Beispiel für unseren offenen Gottesdienst vielleicht. Der Robin in Linz, der Leiter von der Vineyard Linz, Die haben auch den Scott McNamara eingeladen gehabt. Die kommen schon vor uns. Und der Robin in Linz als Pastor der Gemeinde hat beschlossen, ich gehe einmal in der Woche raus und mache Jesus at the door. Und wenn keiner mitgeht, geht keiner mit, ich mache das. Und zwar nicht, weil es ihm so viel Spaß macht und weil er die große Begabung hätte und weil es so mega erfolgreich ist und die Massen an Leuten dann in die Gemeinde kommen, sondern weil er sagt, ich muss das zu meiner Gewohnheit machen. Ich muss Samen in meinen Geist sehen und mir etwas angewöhnen, das gut ist. Ich will Menschen von Jesus erzählen und das ist mein Mittel und ich mache das jetzt. Und wenn keiner mitgeht, ist es mir egal. Ich mache das jetzt. Das finde ich grandios. Und ich finde, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, aber vielleicht lasse ich mich herausfordern und mache auch sowas Verrücktes. Es ist ziemlich verrückt, finde ich. Aber der macht das mit einer Konsequenz. Das haut mich um. Ganz alleine. Es gehen schon immer wieder mal Leute mit, aber wenn er nicht, geht er trotzdem. Seine Tochter mit 10 geht mit. Bei der bekehren sich dann die Leute. Super, oder? Genau, also die Herausforderungen annehmen, Risiko eingehen, über den Schatten springen, die Angst überwinden. Ich glaube, das sind so die Schlagworte dazu. Und so reinkommen ins persönliche Wachstum. Und ins Wachstum des Reichs Gottes am Ende. Weil am Anfang streut das vielleicht nur Samen in mich, aber am Ende streut es vielleicht doch Samen in die Menschen da draußen. Wie kann es noch funktionieren? Gott und Menschen in mein Leben hineinsprechen lassen. Ich meine, das habe ich eh auch schon erwähnt, Korrektur annehmen. Das ist vor allem in den Zweierschaften oft ein Thema. Aber generell. Ja, und das heißt nicht, dass jeder jetzt kommen darf und sagen darf, keine Ahnung, Michi, das machst du völlig falsch oder so. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, aber dass es Menschen gibt, die auch die Erlaubnis von euch haben, in euer Leben hineinzusprechen. Und zu sagen, wenn sie da sehen, da ist irgendwas schief. Ja, da passt doch was nicht. Ja. Also die Fülke, wir haben im Hauskreis die Predigt von der Fülke aus Köln angehört. Die Fülke Wagner ist die Leiterin der Vineyard Köln. Und die hat super gepredigt zum Thema, irgendwas stimmt doch nicht, wenn wir vor lauter Alltag keine Zeit mehr für Jesus-Nachfolge haben. Hört euch das an, das müsst ihr nur googeln. Also YouTube, da findet man es ja. Vineyard Köln, irgendeine der letzten Predigten aus der Corona-Zeit war das. Und die spricht da auch in das Leben von Menschen rein, ihrer Gemeinde rein. Also Korrektur annehmen. Und ihr Fokus war der Heilige Geist. Wir können den Heiligen Geist nicht wegsperren aus unserem Alltag. Wir können schon, aber im Kerker kommt er nicht durch zu uns. Und als letzten Punkt habe ich mir aufgeschrieben, Gehorsam üben als lebenslangen Prozess. Was will Gott, dass ich tue? Ich habe in Klammer dazu geschrieben, Fokus weg von mir und von uns als Gemeinde. Jünger geben Jesus ihr Herz, ihren Willen, ihre Entscheidungen und ihr Denken. Das ist jetzt sehr global, aber wir treffen jeden Tag viele Entscheidungen, oder? Was will mein Herz? Was will ich? Welche Entscheidung steht an und Jesus einfach mit reinnehmen? Und dann, wie ein John Wimber vielleicht als Vorbild, diesen Gehorsam leben. Und sein Beispiel ist natürlich super extrem. Ja. So ein Jobwechsel, so ein Extremer, ja, muss nicht jeden Tag sein. Aber nehmen wir doch Jesus mit rein in diese Entscheidungen und in unser Denken. Zum Abschluss möchte ich euch noch kurz eine Zusammenfassung geben, wie John Wimber diese Jüngerschaft beschreibt. Er sagt, es gibt drei Phasen. Ich finde das recht anschaulich. Das gibt mir jetzt Struktur, ja, da kann ich das Ganze ein bisschen einordnen. Die erste Phase ist Jünger werden, sagt er. Ja. Also Recruiting, mitgehen. Jesus sagt, folge mir und du folgst ihm. Das ist das Recruiting von Jesus. Ja. Die Jünger, die alles liegen und stehen lassen haben, weil sie einfach was gesehen haben, was größer war als sie selber und als ihre Vorstellungen. Die sind mitgegangen. Dann kommt das Beobachten. Die Jünger haben nicht gleich das große Ding gemacht. Die haben nicht vom Tag Null weg Kranke geheilt oder Dämonen ausgetrieben. Die waren einfach mal dabei. Und ich glaube, auch die waren ziemlich überwältigt oft. Die haben keine Ahnung gehabt, was macht dieser Jesus da überhaupt? Was hat er vor? Wieso tut er das? Das ist mir zu steil. Haben sie sich sicher oft gedacht, ja, weil sie einfach überwältigt waren. Die haben erst mal beobachtet, was macht er da? Und dann kommt das Mitmachen. Die haben dann Feuer gefangen, haben gesehen, wow, das ist wirklich lässig, was Jesus da macht. Das macht voll Sinn. Die haben dann gebrannt dafür und haben angefangen mitzuhelfen. Beziehungsweise hat Jesus ihnen Aufgaben gegeben wahrscheinlich. Ja. Besorgt Essen für die Leute, teilt das Essen aus, sucht uns einen Schlafplatz, solche Sachen. Ja. Also so einfach mithelfen, unterstützen. Ein Beispiel bei uns wäre kochen gehen ins Tageszentrum. Das ist sowas. Ich lache schon. Oder beten fürs Viertel, ja? Da kann man einfach gut mitmachen. Das tun, was Jesus tut. Und nicht, weil es die Magie sagt, bitte nicht. Ja? Also versteht es mich bitte nicht falsch. Ja? Ich gehe auch gern raus, wenn wir zu fünft sind oder zu zweit. Ja? Das haben wir alles schon gehabt. Die Michi war zu zweit mit irgendwem anderen draus beten und es ist trotzdem super, ja? Und gut. Gut vor allem. Es ist nicht immer super. Aber gut ist es immer. Aber auch da ist es schöner, wenn wir es miteinander machen. Wenn wir gemeinsam rausgehen. Wenn da 15, 20 Leute rausgehen und Power beten. Ja? Und ja, miteinander macht es einfach auch mehr Spaß. Ist es wirkungsvoller? Ist es schöner? Genau. Die erste Phase, also Jünger werden. Die zweite, Jünger sein. Da geht es dann ans Selbermachen. Tun, was Jesus mir sagt, Risiken eingehen und die Angst überwinden. Und das muss nicht immer das große Ding sein. Ja? Die Karina hat heute das Gefühl gehabt, ich soll mit dieser Frau reden und sie hat mit ihr geredet. Ja? Also es sind oft so einfache Dinge. Ja? Da brauchen wir uns nicht groß überwinden. Aber einfach diesem Reden von Jesus folgen. Mach das doch. Ja? Red mit dem. Solche Sachen. Schenk ihm was. Ja? Ich habe letztens an der Kasse beim Interspar, ja, war ein gestresster Mann, keine Zeit, kein Geld, 7 Euro zu wenig, dann schenke ich dem die 7 Euro halt. Ja? Und der hat mich überhaupt nicht verstanden, wieso ich ihm 7 Euro schenke. Ja? Macht nichts. Ich habe es ihm auch nicht erklärt. Ich habe gesagt, gehen Sie, Sie haben eh Stress. Ja? Solche Sachen. Ja? Aber einfach Dinge machen, die Gott uns zeigt. Da, wo wir sind. Ja? Und wir machen das ja alle eh schon und tun. Aber lasst euch von dieser Stimme anstupsen, die sagt, mach das doch. Der John Wimber hat seinen Chef herausgefordert. Der Chef wollte von ihm, dass er was tut, was völlig unmoralisch ist. Ja? Aufträge an Land sind auf unmoralische Art, könnte man sagen. Ja? Und der John Wimber hat gesagt, ich mache das nicht, ich will das nicht. Und der Chef hat gesagt, doch, du machst das, so funktioniert das. Und er hat gesagt, gib mir 2 Wochen. Wenn ich keinen Auftrag an Land ziehe, dann kannst du mich raushauen, ich gehe, fertig. Ja? Und dann hat der Chef gesagt, gut, 2 Wochen. Und 2 Wochen lang ist nichts passiert. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, super. Ich mache für Gott das auf moralische Art und dann passiert nichts. Könnt ihr euch vorstellen, wie es ihm gegangen ist. Ja? Aber am letzten Tag, wirklich am Freitag der 2. Woche, kam ein Riesenauftrag rein auf die gute Art. Ja? Und er ist geblieben. Ja? Und dann wird anders gearbeitet in dieser Firma. Ja? Das ist verändernd. Das zeigt den Menschen doch was. Ja, solche Sachen. Also, es muss nicht immer so groß sein, aber in die Richtung. Genau, also Jünger sein. Und als letztes kommt die Phase des Jüngermachen. Menschen zu Jesus führen, Menschen begleiten und auch bevollmächtigen. Andere trainieren, anderen zeigen, andere anleiten, anderen ein Rechenschaftspartner sein. Solche Sachen. Andere ermutigen, was zu tun oder irgendwas vielleicht nicht zu tun. Hauskreise teilen, gehört auch dazu. Menschen wieder loslassen, sie reinbegleiten in ihre Aufgabe und in ihre Berufung und so weiter. Also ich glaube, diese Schätze und die Perlen, das ist, die kommen einfach immer wieder, wo wir uns entscheiden dürfen, was gebe ich dafür, ja? Kann ich diesen Hauskreis loslassen zum Beispiel? Kann ich ihn loslassen in Teilen und Gott vertrauen, dass der das schon macht? Zum Beispiel. Jüngerschaft ist kein Zustand und kein Stillstand. Wir werden da nie den optimalen Zustand erreichen, wahrscheinlich. Oder ziemlich sicher nicht. Sondern es ist ein Prozess. Und diese drei Zeilen, die sind auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Entschuldigung, die Präse ist da ein bisschen am Rand verrutscht. Diese drei Zeilen sind nicht auf meinem Mist gewachsen. Jüngerschaft heißt bereit sein, dein restliches Leben immer wieder außerhalb deiner Komfortzone zu verbringen, immer wieder dazu zu lernen und immer wieder Risiken einzugehen. Und ich muss sagen, es gelingt mir auch oft nicht. Es gelingt mir oft nicht, aber ich über meinen Schatten zu springen, ja, dieses Risiko einzugehen. Ich habe letztens im Bus einen Mann gesehen, ja, der war offensichtlich auf Drogen und so einsam und so verloren irgendwie, ja. Und mei, habe ich das Gefühl gehabt, ich sollte ihn anreden, ja. Und mei, habe ich Angst gehabt und es nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, ah, der wird sicher aggressiv und überhaupt und Mann und ich als Frau und ja, ich habe es nicht gemacht. Ich habe Angst gehabt. Ich hoffe, dass ich es beim nächsten Mal schaffe. Ich bete auch, dass mir der wieder über den Weg läuft an diesem Wiener Berg, ja, und dass ich ihm sagen kann, weil dieser Mann hat so starke Augen gehabt, ja, so weiche Augen. Und das muss man ihm sagen. Ja, ich muss ihm sagen, dass da was drin liegt in diesen Augen, das liebenswert ist, das wertvoll ist. Ja, Chance verpasst, aber macht nichts. Aufstehen, Krone richten, beim nächsten Mal dann. Genau. Ich würde gern beten. Beten wir doch gemeinsam, dass Gott uns hilft, Herausforderungen anzunehmen. Und bitten wir ihn doch, dass er das Gelingen schenkt. Ja. Bitten wir ihn auch um Vergebung, wo wir es aus uns heraus versucht haben, dass das Gelingen kommt. Das braucht es nicht. Das braucht nur unsere Bereitschaft und unsere Entscheidungen. Und zwar nicht eine, und zwar nicht alle auf einmal, sondern eine nach der anderen. Ja. Also Gott will uns da nicht überfordern und lasst euch auch nicht überfordern von der Fülle meiner Predigt jetzt bitte. Ja. Aber unsere Bereitschaft ermöglicht das Gelingen. Ja. Gott tut seinen Teil dazu und so kann Gottes Reich wachsen mit diesen kleinen Schritten, die wir dann doch tun, auch wenn es uns schwerfällt. Und ich glaube, dass dann unsere Vision auch Realität werden kann. Dass wir sehr wohl die Stadt verändern können, dass das nicht zu hochtrabend ist. Dass wir für Menschen hier einen Unterschied machen können, dass wir für Menschen, die um uns herum wohnen, einen Unterschied machen können. Und wenn mal ein Grätzl oder ein Umfeld verändert ist und dann noch eins, dann verändert sich die Stadt. Dann macht schon einen Unterschied. Amen.